ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl, ich bin Reporter bei MDR Aktuell und die ganz regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen das, Moderator der Reserve, denn ich vertrete heute Tim Deisinger, bevor er nächste Woche wieder wie gewohnt übernimmt. Mir zugeschaltet aus Berlin ist unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag nach Berlin, Herr Bühler.
Tag, Erl, Tag nach Leipzig.
Mit Herrn Bühler sprechen wir in diesem Podcast über aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Wir sprechen über die Auswirkungen dieses Krieges in der Welt, in Europa und auch in Deutschland. Und da wollen wir beispielsweise über das Dauerthema Bundeshaushalt reden. Wie viel Mehrausgaben sind für die Ukraine drin, wenn doch eine globale Minderausgabe, so heißt sie, im Haushalt steht, also einfach gesagt, ein Milliardenloch klafft. Wir schauen auf ein internationales Treffen in Deutschland, das sogenannte Rammstein-Format, was Ende vergangener Woche da für die Ukraine bewegt wurde. Und wir diskutieren die neue Flugabwehr Deutschlands und fragen uns, wie realistisch war es von Bundeskanzler Scholz, eine zügige Friedenslösung in den Raum zu stellen. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, der 11. September 2024, kurz nach 11 Uhr. Veröffentlichung ist dann ebenfalls Mittwoch am frühen Abend. Herr Bühler, wie immer starten wir mit einer Übersicht über die aktuelle Lage im Kriegsgebiet. Welche Entwicklungen der vergangenen Tage sind da für Sie wichtig?
Also vielleicht ein Satz vorweg, ganz generell. Die Ukraine verteidigen von Norden, von Kupjansk bis zum Dnepr bei Cherson weiter erfolgreich. Die Lage ist zwar nach wie vor schwierig für sie, aber sie sind erfolgreich in der Verteidigung. Das Gleiche gilt für den Angriff der Russen nördlich von Kharkiv. In der Region Kursk ist die Lage weitgehend unverändert. Das heißt, dort hat die Ukraine nach wie vor die Initiative. Und die Russen greifen weiterhin entlang der bekannten Schwerpunkte an. Und da können wir gleich ins Eingemachte gehen, je nachdem, wo sie beginnen wollen.
Ja, dann lassen Sie uns doch zuerst über die russischen Angriffe wieder sprechen. Da gab es ja in der vergangenen Woche auch wieder Angriffe auf die Hauptstadt Kiew. Der 5. Luftangriff seit Anfang September. Es werden weiterhin Angriffe auf die zivile Infrastruktur gefahren. Und es gibt nach wie vor das Zentimeter für Zentimeter stattfindende Vorrücken auf Pokrovsk. Die russische Armee hat da ein Satellitenstädtchen eingenommen, steht damit jetzt nur noch wenige Kilometer vor der Stadt, die ein wichtiger Eisenbahnknoten und Logistikpunkt für die ukrainische Armee ist. Sehen wir da gewissermaßen in Zeitlupe eine Entscheidung um die Donbassfront, wie das einige Experten in letzter Zeit auch eingeordnet haben?
Also ungefähr da, wo Sie es gerade beschrieben haben, da standen Sie auch schon vor 2 Wochen. Also circa 8 bis 10 Kilometer vor der Stadt. Aber sie haben jetzt in den letzten Tagen versucht, nördlich und insbesondere südlich der Stadt nach Westen und Südwesten anzugreifen. Dieser Sporn, wie ich das nenne, der da seit der Eroberung von Avdiivka im Februar diesen Jahres von Avdiivka Richtung Pokrovsk nach Westen ragt, ist mittlerweile circa 35 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. Es sieht im Augenblick so aus, als ob der Angriff zunächst nicht direkt frontal auf die Stadt Pokrovsk geführt wird. Die Russen scheinen umzugliedern und sich links und rechts abzusichern. Das heißt, diesen Sporn auch noch breiter zu machen, um weniger anfällig gegen Angriffe aus der Flanke zu werden.
Jetzt hat auch das einer unserer aufmerksamen Hörer beobachtet. Sie können Hörerfragen übrigens jederzeit per Mail zum Beispiel an general@mdraktuell.de schicken. Und zwar hat uns Herr Rett dort geschrieben mit folgender Beobachtung. Ich zitiere, man kann sehen, dass die russische Armee versucht, zusätzlich zu ihrem Hauptvorstoß in Richtung Pokrovsk auch ihre Einheiten entlang des Frontverlaufs in Richtung Westen versucht nachzuziehen. Dadurch könnte sich die Länge des Frontverlaufs verkürzen. Nützt eine solche Verkürzung eher der russischen Armee, da sie als Angreifer über eine mehrfache Überlegenheit an Soldaten und Material verfügen muss? Oder sind Vorteile durch Frontverkürzungen generell nur Nebeneffekte von sekundärer strategischer Bedeutung?
Ja, also Verkürzungen der Frontlinie durch Begradigung der Front könnten den Russen helfen und gleichzeitig die Flankenbedrohung für sie reduzieren. Und das versuchen sie wohl auch zurzeit, wie ich gerade sagte, dort im Raum Pokrowsk und zwischen Pokrowsk und Wolyda im Süden. Da scheint man sowas vorzuhaben. Im kleineren Maßstab haben wir das etwa vor 3-4 Wochen gesehen im Norden bei Toretsk, dass die Ukraine ihre Kräfte aus zwischen Toretsk und New York zurücknehmen mussten, um dort nicht eingekesselt zu werden. Im Norden der Front, wenn wir da mal drauf blicken, bei Kupiansk, da gibt es ein kleines Dörfchen, das heißt Synkivka. Das haben wir mit Herrn Deisinger schon besprochen, es muss um die Weihnachtszeit gewesen sein. Also da sind die Russen monatelang angerannt und das scheinen sie jetzt nun endgültig, beziehungsweise das, was noch übrig ist von diesem Dorf, scheinen sie nun endgültig eingenommen zu haben. Lassen Sie uns noch einen Blick auf die russischen Luftangriffe werfen. Da ragt heraus leider in negativer Hinsicht der Angriff auf Poltawa in erster Linie. Also Poltawa liegt zwischen Kharkiv und dem Dnipro. Dort hat es an dem Tag, als wir die letzte Sendung aufgezeichnet haben, einen Angriff auf die Innenstadt von Poltawa gegeben. Russland hat kurz hintereinander zwei Raketen vom Typ Iskander eingesetzt. Sehr schnelle, sehr treffsichere ballistische Raketen, die schwer bekämpfbar sind. Der gleiche Typ im Übrigen, wie er auch in Kaliningrad stationiert ist und Deutschland und Polen bedroht. Bei diesem Angriff wurden 51 Menschen getötet und 271 verletzt. Nun sprachen Sie vorhin von ziviler Infrastruktur. Hier ist der Fall etwas anders gelagert. Man muss ihn differenzierter sehen. Ziel war ganz offensichtlich eine Schule der ukrainischen Streitkräfte. Wir würden sagen, eine formelle Schule. Institute for Communication heißt es im Englischen. Und ein danebenliegendes Krankenhaus. Die Raketen sind so exakt, sind so treffsicher, dass man eindeutig davon ausgehen kann, dass auch die Schule getroffen werden sollte. Ich würde das als militärisches Ziel bezeichnen, auch wenn es natürlich dramatisch ist, weil dort Schüler, Auszubildende, also Militärschüler, Kadetten, junge Offiziere, Feldwebel und so weiter ausgebildet werden. Und die natürlich während des Unterrichts dort nicht bewaffnet sind oder so. Aber ich würde es als legitimes militärisches Ziel bezeichnen. Fraglich ist allerdings das, was an Schaden entstanden ist an der Infrastruktur. Und fraglich ist, weil ja doch auch sehr viele zivile Personen dort mit einbezogen sind und geschädigt worden sind, getötet worden sind oder verletzt worden sind, dann muss man immer sehen, ob das tatsächlich im Verhältnis steht, dieser Angriff, und ob der Kollateralschaden nicht darauf hindeutet, dass man das doch in eine Schublade einordnen muss, die da heißt, das ist im Krieg nach dem humanitären Völkerrecht nicht erlaubt. Aber das deute ich nur an, weil ich tatsächlich die Einzelheiten noch nicht kenne. Die Untersuchungen laufen ja da noch, da sind Untersuchungen angeordnet worden. Aber ich will auf jeden Fall den Hinweis geben, dass es auf ein militärisch legitimes Ziel hindeutet. Dann haben wir am 6. und 7. September, das heißt in der Nacht von 6. auf 7. September, wieder einen relativ großen Drohnenangriff auf die Ukraine gehabt mit 67 Drohnen aus den bekannten Bereichen Kursk, der Krim und Krasnodar. Dann nochmal am 7. bis 8. etwas weniger, ein Drittel von dem, was sie einen Tag vorher dort verschossen haben, aus dem Raum Kursk. Also die Drohnenangriffe laufen weiter. Zusätzlich würde ich zu diesem Block noch eine Meldung geben, die jetzt doch für Aufsehen erregt hat, obwohl sie eigentlich schon ein paar Wochen im Raum steht. Also die Iraner scheinen tatsächlich nun Kurzstreckenraketen geliefert zu haben, in Ergänzung zu ihren Drohnen, die sie den Russen schon geliefert haben. Die Lieferung ist wohl über das Kaspische Meer abgewickelt worden. Es handelt sich hier um Kurzstreckenraketen vom Typ Fahrt 360. Das sind relativ moderne Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von 120 Kilometern etwa. Relativ treffsicher. Und wir können absehen, dass die in nächster Zeit dort in der Ukraine auch eingesetzt werden.
Wo Sie die Drohnen schon erwähnt haben, Rumänien und Lettland haben auch in den vergangenen Tagen Luftraumverletzungen durch russische Angriffsdrohnen gemeldet. Die in Lettland soll zig Kilometer hinter der Grenze und mit scharfem Sprengkopf abgestürzt sein. Was hat das für Konsequenzen und wie könnten die aussehen? Also wäre ein Abschuss möglich zum Beispiel, falls das wieder passiert? Oder ist das was, wo man sich nicht rantraut?
Also wir hatten das ja schon häufiger gesehen in Rumänien, da im Donaudelta und auch in Polen. Eine ganz am Anfang des Krieges landete in Kroatien. Das muss aber eine ukrainische gewesen sein, eine verirrte. Und jetzt Lettland und nicht zu vergessen Belarus. Belarus ist ja gerade in den letzten Wochen häufig betroffen worden, dass Drohnen vom Weg abgekommen sind und plötzlich über Belarus waren. Es gab auch Einsätze von Kampfflugzeugen, von weißrussischen Kampfflugzeugen gegen diese Drohnen. Sie sind auch abgeschossen worden. Was Lettland, Rumänien angeht, da ist es weitgehend dünn besiedeltes Gelände. Und das trifft insbesondere zu auf Rumänien, auf die unbewohnte Gegend dort im Donaudelta. Daraufhin hat auch der rumänische Sprecher gleich hingewiesen. General Leonid Kalnins, der Oberbefehlshaber in Lettland, hat gesagt, keine feindliche Angriffsabsicht. Die Drohne ist nicht absichtlich in den lettischen Luftraum gesteuert worden. Kein Schaden entstanden. Also da kann man sehen an beiden Reaktionen, dass das konstant ist eigentlich über den Krieg, solche Zwischenfälle möglichst nicht aufzubauschen und möglichst sachlich zu bewerten, vor allen Dingen dann, wenn kein Schaden entstanden ist. Man kann davon ausgehen, dass sowohl über Rumänien wie auch Polen und den baltischen Staaten natürlich die Drohnen in den meisten Fällen sichtbar sind, wenn sie hoch genug fliegen und auch wenn luftgestützte Aufklärungsmittel in der Nähe sind, und das sind sie eigentlich regelmäßig der NATO, dann kann man die erkennen, kann man sie sehen. Teilweise werden Flugzeuge dann alarmiert, die Alarmrotten in Polen zuletzt passiert, in Rumänien auch passiert. Von einem Abschuss weiß ich noch nichts, aber man beobachtet natürlich die Drohne und würde sie auch abschießen, wenn sie bewohntes Gebiet droht zu erreichen. Also ich finde in diesem Fall auch wieder, gerade was Kalnins angeht und Lettland angeht, aber auch Rumänien, die richtige Reaktion.
Also eine gelassene Reaktion ist ja sicherlich auch clever, da nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Dann genau. Schauen wir uns mal die ukrainischen Operationen an. Wie würden Sie da einen Überblick über die vergangene Woche geben?
Ja, die Ukraine hat in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder einen der groß angelegten Drohnenangriffe gestartet. Die Russen selbst sprechen von 144 Drohnen, die sie abgefangen hätten, in circa 9 Regionen. Schwerpunkt war Belgorod, Kursk, Bryansk, also unmittelbar an der Ukraine dran, Woronesch, wobei nicht klar ist, ob da auch die Ziele lagen. Einige dieser Drohnen haben es aber nachweislich bis Moskau geschafft, bis Kaluga geschafft, Tula, Oryol, und wurden dort erst abgefangen. Es sieht also schon so aus, als ob die Drohnen Richtung Großraum Moskau unterwegs waren.
Ja, dieser Drohnenangriff auf das Moskauer Wohnhaus war es, glaube ich, wo auch ein oder zwei Zivilisten ums Leben gekommen sind, der scheint mir zumindest als Laie, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zum Vorgehen der russischen Angriffe auch erstmal wie eine Anomalie. Also zumindest haben wir derartige Angriffe auf zivile Gebäude von der Ukraine so noch nicht so oft gesehen. Oder sind wir da jetzt vielleicht doch auch Zeuge von einer Verrohung, was die Angriffe der Ukraine angeht?
Nein, das glaube ich nicht. Der Bürgermeister von Moskau sagte ja selbst, herabfallende Trümmer einer Drohne haben das Hochhaus getroffen und dort einen Brand ausgelöst. Und wir haben ja die Bilder gesehen von diesem Brand. Es war nicht so, dass das ganze Haus in Flammen stand, sondern dass die Fassade dort, die Balkone beschädigt worden sind und so weiter. Also es ist kein Vergleich, ich will es nicht kleinreden, aber es ist kein Vergleich zu dieser systematischen Bekämpfung von ziviler Infrastruktur in der Ukraine. Und deshalb kann da von Verrohung, glaube ich, keine Rede sein. Dennoch, ich sehe solche Angriffe skeptisch. Und das habe ich mehrfach mit Herrn Deisinger auch besprochen. Natürlich sehe ich auch die Wirkung auf die Bevölkerung in der Hauptstadt Moskau. Also die Flughäfen werden geschlossen, anfliegende Flugzeuge werden zum Teil weit umgeleitet. Und es gibt eine psychologische Wirkung natürlich, Luftalarm in Moskau. Aber die Wirkung ist in militärischer Hinsicht doch relativ gering. Das hängt damit zusammen, dass diese Drohnen auf diese weite Entfernung ja so viel Treibstoff mitnehmen müssen, dass sie gar nicht genügend Bewaffnung an Bord haben, sprich Sprengstoff an Bord haben. Das heißt, große militärische Ziele anzugreifen auf diese Entfernung, ist immer die Wirkung dann auch zu hinterfragen. Eine militärische Wirkung gibt es allerdings. Die Flugabwehr ist besser geworden in Russland. Wenn es tatsächlich stimmt, dass es 144 Drohnen waren und die alle abgeschossen worden sind, dann zeigt das schon eine Verbesserung zu den Zuständen, die wir vorher hatten. Und das hilft natürlich auch der Ukraine, weil dann die Flugabwehr Raketen oder auch Geschütze dort nicht zur Verfügung stehen, wo sie aus operativen Gründen wichtig wären, nämlich in der Ukraine oder um die Ukraine herum. Also insofern eine militärische Wirkung hat das. Aber mein Punkt ist immer, wenn man zu wenig Munition hat, dann sollte man sich auf die militärischen russischen Ziele konzentrieren, die eine unmittelbare operative Bedeutung haben, in dem Sinn, dass sie sofort spürbar werden für die russische Armee in der Ukraine und ihr die Stück weit die Grundlagen entnehmen. Und das passiert eben bei diesen Angriffen nicht.
Das bietet sich an, dann zur Region Kursk überzuleiten, denn auch da, zumindest wenn ich Sie richtig verstanden habe in den vergangenen Folgen, haben Sie zumindest sich skeptisch geäußert, ob und wie viel da operativ sozusagen für die Ukraine dabei rausspringt. Vielleicht einmal ganz vorweg als Überblicksfrage nochmal zur Region Kursk. Kann man da überhaupt noch von Entwicklungen aktuell reden oder ist das weitgehend statisch?
Nein, es ist nicht statisch, ganz im Gegenteil. Die Ukrainer können punktuell weiter vorrücken. Sie wollen das, glaube ich, gar nicht. Da komme ich nachher nochmal drauf, denke ich. Die Russen greifen durchaus auch an. Sie sind gehandicapt dadurch, dass etliche Brücken zerstört worden sind von den Ukrainern in einem Geländeabschnitt, der westlich der eigentlichen Einbruchstelle ist. Und von daher haben sie Probleme, sich zu versorgen aus Russland heraus, haben auch Probleme, sich zurückzuziehen, versuchen auch ständig Pontonbrücken, also bewegliche Brücken, an den Fluss zu bringen und ihre Kräfte zurückzunehmen oder zu versorgen. Diese Pontonbrücken werden mit schöner Regelmäßigkeit auch zerstört von der Ukraine. Also das ist nichts Statisches.
Dann gab es einen Experten, der bei den Gegenangriffen der Ukraine in der Kursk-Region vermutet hat, das Ziel sei eigentlich das Atomkraftwerk gewesen in Kursk, um es als Faustpfand oder Verhandlungsmasse, das waren dann die Begriffe, die vielen zu haben. Ist das eine Ihrer Meinung nach plausible Einschätzung?
Nein, für mich nicht. Ein Atomkraftwerk ist kein militärisches Ziel. Jedenfalls nicht für NATO-Staaten und diejenigen, die es werden wollen. Und natürlich auch alle anderen, die sich an das Völkerrecht halten. Es ist schlichtweg verboten, ein Atomkraftwerk zum militärischen Ziel zu machen. Und für die Ukraine ist es ein oberster Grundsatz, nicht gegen die Regeln des Völkerrechts zu verstoßen. Das kann man nach 2,5 Jahren Krieg wohl auch so sagen. Ich merke das auch immer selbst, wenn ich mit ukrainischen Soldaten, Generalstabsoffizieren zusammentreffe. Dass das bei den Russen anders ist, wissen wir spätestens seit der Sprengung des Kakhovska-Staudamms und des kürzlichen Brandes in einem der Kühltürme des Atomkraftwerkes Saporischschja. Das Ziel der Kursk-Operation war ein Angriff mit begrenztem Ziel, um den Russen den südlichen Teil der Region Kursk als Aufmarschgebiet, als Ausbildungsgebiet, Operationsraum für die Raketen, für die Drohnen beispielsweise, aber auch die logistische Basis zu verwehren. Durch Besetzung dieses Teils, der jetzt besetzt ist, und die Kontrolle, die Beherrschung des nördlichen Teils der Region durch Aufklärung, durch weitreichende Waffenwirkung, seien es Drohnen, HIMARS oder ATACMS, ist dieses Ziel teilweise auch erreicht. Nicht im vollen Umfang, siehe die Drohnen, die immer noch aus dem Bereich Kursk gestartet worden sind, aber die unmittelbare Bedrohung eines Einmarsches russischer Truppenteile, die ja wochenlang oder monatelang eigentlich im Raum stand, die konnte abgewendet werden. Insofern habe ich mich da nicht skeptisch geäußert, sondern ich habe das differenziert betrachtet und versucht, mich einem militärischen Ziel anzunähern. Ich weiß es natürlich auch nicht. Es ruft mich da keiner an und sagt mir, das ist unser Ziel, sondern ich versuche mir das zu erschließen. Und es gibt etliche Nebenwirkungen, die dabei auftreten, die man verstärken kann, die man versuchen kann abzuschwächen. Aber das eigentliche Ziel war, denke ich, so, wie ich es gerade beschrieben habe.
Weil Sie das Atomkraftwerk in Saporischschja auch nochmal erwähnt haben, würde ich gerne eine kurze Hörerfrage einschieben. Wir haben nämlich die Mail bekommen von Herrn Güthoff aus Salzkotten, der fragt, wie kann es denn eigentlich sein, dass die russischen Truppen, die das AKW Saporischschja besetzt halten, versorgt werden? Es gibt ja wohl kaum einen Korridor zum russischen Staatsgebiet oder zu den besetzten Gebieten oder etwa doch?
Also ich glaube, das ist jetzt wieder ein Missverständnis. Das hatten wir schon mal. Aber gut, dass Sie nochmals anfragen. Das Atomkraftwerk liegt nicht in der Stadt Saporischschja, sondern es liegt in Enna-Horda am linken Ufer des Dnjepr in den von den Russen besetzten Gebieten der Region Saporischschja. So macht es Sinn, dass die Stadt Saporischschja, sagt es gerade schon, selbst ist nicht besetzt. Die liegt etwa 40 Kilometer nordostwärts des Atomkraftwerks und damit nordostwärts auch der Front, die hier durch den Dnjepr gebildet wird.
Dann lassen Sie uns von den ganz aktuellen Entwicklungen im Kriegsgebiet selber kommen zu Treffen militärischer und politischer Führungspersönlichkeiten. Gegen Ende der vergangenen Woche hat sich die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen in Ramstein. Nach dem Ort des US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkts in Rheinland-Pfalz ist das Treffen auch benannt. Das heißt kurz Rammstein-Format. Partner und Verbündete aus mehr als 50 westlichen Staaten haben sich da Freitag beraten. Viele Uniformen und Anzugträger im Raum gewesen. Ich habe einige Bilder gesehen. Nach dem Treffen wird Verteidigungsminister Boris Pistorius zitiert mit den Worten: Wir bleiben in einem kontinuierlichen Belieferungsprozess für die Ukraine. Um im Bild zu bleiben, was steht denn auf dem Lieferschein, der da bald kommen wird?
Ich glaube, dass das richtig beschrieben ist und sehe auch, dass wir nach dem April, Mai nach der Lücke, die entstanden ist durch die Entscheidungen oder die vielen Entscheidungen in den USA und bei der Europäischen Union, dass wir doch jetzt einen kontinuierlichen Prozess wieder haben. Ich war ein bisschen verwundert, dass die Veranstaltung nochmal in Rammstein stattgefunden hat, denn wir erinnern uns, kurz vor dem Sommer hat der Washington-Gipfel ja entschieden, der NATO, dass die Aufgabe von der NATO übernommen wird. Und es wird extra für diese Aufgabe eine Arbeitseinheit, ein Kommando aufgebaut in Wiesbaden. Aber dann denke ich, wenn man sich Rammstein überlegt, wie groß diese Basis ist, muss man ja sagen, in dem diese 50 Delegationen ja alle landen können. Da gibt es genügend Abstellplätze. Es müssen keine Kolonnen sich von Frankfurt Flughafen nach Wiesbaden bewegen. Also ich denke, das wird alles in Rammstein bleiben. Aber Zug um Zug wird es jetzt in die Verantwortung dieses neuen NATO-Kommandos übergehen. Das ist vielleicht nur einleitend. Ja, was steht auf den Lieferscheinen? Doch erstaunlich viel, denke ich mal. Wenn man das zusammenzählt, dann kommt eine Summe zustande, die eine hohe dreistellige Millionensumme ist, sei es in Dollar oder in Euro. Die USA liefern Flugabwehrraketen verschiedener Typen. Sie liefern Munition, HIMARS, sie liefern Artilleriemunition, Panzerabwehrraketen, Bradley-Schützenpanzer, Mannschaftstransportwagen. Sie liefern allerdings nicht Kampfpanzer, sie liefern nicht Schützenpanzer in größeren Mengen. Das muss man immer wieder bemerken. Die Amerikaner haben Reserven, die sie nicht angreifen, Reserven, die nicht in aktiven Truppenteilen sind, die irgendwo in Lagern stehen, beziehungsweise in der Wüste, wo es trocken genug ist, dass es nicht rostet. Und die könnte man tatsächlich anpacken, tun sie aber nicht. Vermutlich, um sich die eigene strategische Reserve zu bewahren. Großbritannien liefert Raketen, das sind leichte Raketen für kürzeste Reichweiten gegen Flugzeuge, aber auch gegen Bodenziele geeignet. Deutschland liefert 12 Panzerhaubitzen 2000 erneut, beziehungsweise 6 noch in diesem Jahr und 6 im nächsten Jahr, schon mal angekündigt. Und liefert 77 Leopard-Kampfpanzer vom Typ A1 A5. Man muss diese relativ kleinen Zahlen jetzt, was die Panzerhaubitze angeht, das darf man nicht kleinreden. Wer einmal die Wirkung eines Bataillons von Panzerartillerie mit der Panzerhaubitze 2000 erlebt hat, der weiß, was dieses Geschütz kann und der weiß, was 12 Panzerhaubitzen können. Und das ist sicher eine Verstärkung, auch wenn es immer wieder mal bei den Ukrainern Klagen gibt, dass sie so viel schießen, dass die Wartungsintervalle nicht richtig eingehalten werden können und dass es da hin und wieder technische Probleme gibt. Es gibt herausragend, finde ich, aus Spanien eine Batterie von Hawk Flugabwehrraketen. Das sind Raketen zwar älteren Typs, können nicht gegen ballistische Raketen eingesetzt werden, aber sie können gegen Flugzeuge eingesetzt werden, gegen Hubschrauber, gegen Drohnen auch, wenn es sein muss. Denn die Rakete ist natürlich viel wesentlich größer als so eine kleine Drohne zumindest. Das ist sicher eine Verstärkung für die Luftverteidigung. Und vor allen Dingen will ich herausheben, Rumänien, die eine ganze Patriot-Batterie liefert. Eine der Patriot-Batterien, die sie für sich selbst gekauft haben, wird gleich weitergereicht an die Ukraine. Natürlich, die Rumänien grenzt an Moldawien, grenzt an die Ukraine. Und von daher haben sie auch ein Interesse daran, dass die Luftverteidigung dort so funktioniert, dass auch nicht ständig Flugkörper nach Rumänien selbst hineinfliegen.
Ebenfalls diskutiert auf diesem Rammstein-Format wurde auch wieder die Finanzierung und Lieferung von IRIS-T-Systemen. Über die und was die bedeuten auch für Deutschland, wollen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter sprechen. Aber auch was die oft diskutierte Frage angeht, wo dürfen denn die gelieferten Waffen dann eigentlich eingesetzt werden, scheint sich was zu bewegen. Anfang dieser Woche vermeldeten die Niederlande, wir erlauben jetzt den Einsatz unserer F-16 auch hinter der russischen Grenze. Eine wichtige Entscheidung aus Ihrer Sicht, Herr Bühler?
Das ist eine wichtige und auch richtige Entscheidung der Niederlande. Wobei damit sicher nicht gemeint ist, dass die Flugzeuge über russisch besetztem Gebiet oder gar in Russland selbst operieren. Das wäre viel zu gefährlich, da würden sie gleich abgeschossen werden. Aber sie können natürlich Waffen auf Ziele von operativer Bedeutung für die Russen einsetzen. Die Frage ist immer bei der Planung solcher Operationen, was ist wichtig für die Russen? Was macht sie stark und was ist deshalb unverzichtbar für sie? Und genau das muss man treffen. Und das kann man natürlich mit einem Flugzeug, das einen Marschflugkörper über weite Entfernung dort in das Ziel bringt, gut machen. Ein Beispiel ist das große Munitionslager bei Soldatskoi in der Region Voronezh liegt das. Das ist etwa 100 Kilometer nordostwärts von Belgorod. Dieses Lager wurde in diesen Tagen schwer getroffen und unter anderem auch ein Raketenlager. Also schwer getroffen, das kann man an den Bildern im Internet sehen, an den Sekundärexplosionen, die dort passieren. Offenbar mit Drohnen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass die Ukrainer da irgendeine ukrainische Rakete benutzt hätten. Solche Ziele sind nicht durch die amerikanischen HIMARS zu treffen. Dazu sind sie zu weit weg. Sie dürften aber getroffen werden, denn das lassen die Amerikaner zu. Wohl aber könnten sie getroffen werden durch die amerikanischen ATACMS-Raketen mit ihrer Reichweite von 300 Kilometern. Die Russen sind ja nicht dumm. Sie haben alle wichtigen Ziele außerhalb der Reichweite der HIMARS gelegt. Deshalb gelingen der Ukraine ja nicht mehr diese entscheidenden Schläge gegen die russische Logistik, wie noch im Jahr 2022 im Raum Cherson, wo dann die russische Armee gezwungen war, aus der Stadt Cherson auf dem rechten Ufer des Dnipro abzuziehen nach Osten. Das Institute for the Study of War, ISW, hat neulich errechnet, dass es in diesem Reichweiteband von nicht mehr durch HIMARS erreichbar bis gerade noch mit ATACMS erreichbar 209 von 245 operativ wichtigen Zielen gibt. Und eben aus diesem Grund heraus ist es so entscheidend, dass die Ukraine dieses Mittel auch zur Verfügung zu bekommen. Das hat nichts zu tun mit Operationen tief nach Russland. Schon diese Bezeichnung, auch in den Medien weit verbreitet, das verschreckt die Leute und natürlich auch die politischen Entscheider. Darum geht es aber gar nicht. Es geht nicht um tief nach Russland, sondern das geht um die Ziele, die von operativer Bedeutung rund um die Ukraine oder im Bogen von Bryansk bis runter nach Krasnodar angesiedelt sind.
Das heißt, das Potenzial, was sozusagen in diesem Band zwischen HIMARS und ATACMS Raketen läge, läge gleichzeitig in der Macht der USA, es eventuell zu erlauben. Besteht da irgendwie die Möglichkeit, dass die USA sich da erweichen lassen?
Ja, da kommt jetzt Bewegung in diese Frage aus unterschiedlichen Gründen, denke ich. Einmal, dass sich europäische Partner doch sehr eindeutig positionieren, so wie Deutschland, das zwar keine Marschflugkörper geliefert hat, aber mit weitreichenden Patriots natürlich auch Ziele, Luftziele in über Russland treffen kann. Es kommt Bewegung in diese Frage, nachdem Austin, also der Verteidigungsminister in Rammstein, noch sehr zurückhaltend war. Der hat sich irgendwie so ausgedrückt, keine Waffe entscheidet einen Krieg oder so. Und also hat das runtergespielt, obwohl er es eigentlich als General besser wissen müsste. Präsident Biden hat dann am Wochenende angedeutet, dass er nicht ausschließt, dass er jetzt eine Entscheidung trifft. Und Blinken ging sogar noch weiter und stellte, so habe ich ihn verstanden, eine Entscheidung dazu in Aussicht, möglicherweise in den kommenden Tagen, am kommenden Freitag, nach einem Gespräch Bidens mit dem britischen Premierminister. Es geht in der Tat, glaube ich, um die weitreichenden Systeme, die aus Großbritannien und den USA geliefert worden sind. Und deshalb macht diese Abstimmung der beiden eben auch Sinn. Eine zweite Entwicklung gibt es auch in dieser Frage. Da geht es also nicht um Restriktionen, sondern da geht es um eventuell zu liefernde Waffensysteme. Und das ist ein Waffensystem, das ist ein Flugkörper, der von einem Flugzeug wie der F-16 verschossen werden kann. Im amerikanischen Militärjargon heißt es JASSM, AG-158, glaube ich, ist die offizielle Bezeichnung. Das ist also ein Flugkörper, der doch sehr weit auch fliegen kann. In der ältesten Version 360 Kilometer, in den modernen Versionen 1000 bis fast 2000 Kilometer. Das werden die Amerikaner nicht abgeben. Aber alleine dieser Flugkörper mit 360 Kilometer Reichweite, das wäre eine große Hilfestellung. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den man, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch mit den Äußerungen des Außenministers, des Verteidigungsministers, des Präsidenten jetzt in Zusammenhang bringen muss. Der Kongress hat ja gefordert eine Ukraine-Strategie und die ist offensichtlich jetzt auch vorgelegt worden dem amerikanischen Parlament, nachdem es Verzögerungen gab. Das sollte eigentlich schon vor der Sommerpause passieren, ist aber jetzt passiert. Inhaltlich ist da noch nichts bekannt, aber da bin ich natürlich auch gespannt darauf, wie sich die Amerikaner ihre Strategie der Unterstützung der Ukraine künftig vorstellen.
Dann lassen Sie uns vielleicht noch einen kleinen Bogen schlagen, gerade auch, weil wir hier sehr oft über Waffensysteme und über die aktuellen Kriegsverläufe sprechen, fände ich es ganz wichtig, vielleicht auch auf das Thema Friedenskonferenz nochmal zu sprechen zu kommen. Das war durchaus ja auch eine Frage, die in der vergangenen Woche in der deutschen Politiklandschaft für ein bisschen Geklapper gesorgt hat, denn Bundeskanzler Scholz hat im ZDF-Sommerinterview gesagt, am Sonntag war das, glaube ich, dass er eine Friedenskonferenz mit Russland befürwortet. Konkret lautete seine Aussage wörtlich, Zitat, ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Der CDU hat das gar nicht gefallen. Roderich Kiesewetter, der ja so ein bisschen so eine Art inoffizieller Sprecher der Union in Sachen Verteidigung ist, als ehemaliger Bundeswehrmitglied, der hat öffentlich von einem Scheinfrieden gesprochen und dass ein solcher Vorschlag von Scholz die Zeitenwende zur Farce mache, so hat das wörtlich ausgedrückt. Sehen Sie das auch so, dass so eine Überlegung vielleicht doch, wenn auch nicht sofort, Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen, die Zeitenwende zur Farce macht?
Also ich weiß jetzt, ich kenne den Zusammenhang nicht der Äußerung von Herrn Kiesewetter, der im Übrigen nicht nur so ein informeller Sprecher ist, sondern er ist im Auswärtigen Ausschuss, er ist stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss, also er ist durchaus kompetent dazu, was zu sagen, aber das deutet mir alles ein bisschen auch die Haushaltsdiskussion auch hin, wenn ich dort höre Zeitenwende, deshalb, ich kenne den Zusammenhang jetzt nicht so, aber es geht ja auch in erster Linie um die Aussage des Kanzlers. Das ist ja zunächst nichts Neues. Das ist ja schon vor der Schweizer Konferenz im Sommer sondiert worden, ob die Russen willig wären, eine Einladung entgegenzunehmen und dann auch zuzusagen. Und das ist ja im Vorfeld schon schiefgegangen. Also der Lavrov hat im Vorfeld ja schon gesagt, bevor sie überhaupt eine Einladung hatten, sie kommen nicht. Aber es ist auch Konsens gewesen in der Schweiz, wenn ich das richtig erinnere, dass man die nächste Konferenz versucht, mit Russland durchzuführen. Und dem Ziel dient ja gerade auch eine weitere Folgekonferenz auf der Diplomaten-Beamtenebene in Katar war das. Und von daher ist diese Frage eigentlich so nichts Neues. Aber ich meine, interessant ist ja, wenn man den Satz sich nochmal anschaut. Ich glaube, jetzt ist der Moment, in dem man darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Das habe ich mir schon bei dem Interview im Fernsehen gedacht. Also da läuft was in der Kommunikation ein bisschen falsch. Denn im Grunde genommen meinte er gerade das, was ich gerade auch gesagt habe. Das lief auch in der Ukraine falsch. Ich habe das an den ukrainischen Medien gesehen und den Zusammenfassungen, die mir dazu vorliegen, dass es doch eine große Rolle auch gespielt hat in der Ukraine. Und das Anzeichen, dass der Regierungssprecher dann am Montag nochmal richtig nacharbeiten muss und erklären muss, was damit gemeint ist, da kann man schon erkennen, dass es mit der Kommunikation dort nicht so ganz funktioniert hat. Und selbst diese Hebestreit, also Regierungssprecher, Erklärung, die ist in aller Ausführlichkeit dann in der Ukraine nochmal genommen worden, als Beleg, dass es so ist, wie ich es gerade so umschrieben habe, dass es eigentlich immer das Ziel war, auch Russland jetzt irgendwann einzubinden.
Zu den diplomatischen Vorbereitungen hat uns auch eine Hörerfrage erreicht, nämlich von Hörer Strien, der fragt, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt realistisch, dass Russland den ukrainischen Forderungen, die besetzten Gebiete zurückzugeben, nachkommen würde, beziehungsweise aufgrund der innenpolitischen Lage zu dem jetzigen Zeitpunkt nachkommen kann? Und über welchen Zeitraum müssten sich erst einmal die Diplomaten im Vorfeld in Vorbereitung einer Friedenskonferenz auf die zu verhandelnden Themen einigen? Was können Sie da aus Ihrer Erfahrung sozusagen einschätzen?
Also es ist nicht realistisch. Herr Strien hat da durchaus recht. Stelle die Frage so, indem er auch eine Meinung bringt dazu. Die Russen denken gar nicht daran, Gebiete zurückzugeben im Augenblick. Das kann man ja an allen Aussagen auch ablesen, nicht nur von den Hardlinern von dem ehemaligen Präsidenten Medvedev und Stellvertreter des Präsidenten im Nationalen Sicherheitsrat. Sie haben mehrfach erklärt, dass die Ukraine auch noch nicht besetzte Gebiete abgeben soll als Voraussetzung für einen, wie auch immer gearteten Friedensschluss, der aber dann tatsächlich ein Diktatfrieden ja wäre. Also die zweite Frage, da tue ich mich ja noch schwerer. Das ist zwar eine berechtigte Frage. Ich erinnere noch gut, dass der Botschafter Ischinger, der ja bei Dayton eine Rolle gespielt hat, eine wesentliche Rolle auch in der deutschen Delegation zu dem Friedensvertrag für Bosnien-Herzegowina, der beschreibt in seinem Buch sehr schön die intensive Vorarbeit der Diplomaten in jeder Beziehung eigentlich mit allen möglichen Facetten und allen möglichen Facetten, die notwendig sind, wenn man überhaupt in eine solche Friedenskonferenz reingehen will. Ich kann Ihnen sagen, Herr Strien, ich weiß es tatsächlich nicht, da bin ich ganz ehrlich, aber es ist auch gut so, dass diese Gespräche vertraulich ablaufen. Wenn das alles öffentlich wäre, dann würde es nur zerredet werden und man käme nie zu einem Ergebnis.
Dann lassen Sie uns noch über eine Veranstaltung sprechen, bei der ein nicht näher genannter Sprecher der Bundeswehr Luftwaffe es zumindest nicht wie Herr Kiesewetter gesehen hat, nämlich dass die Zeitenwende eine Farce sei. Im Gegenteil, er hat gesagt, die Zeitenwende wird greifbar. Und zwar war das im Beisein seines Bundeskanzlers in Todendorf in Schleswig-Holstein. Da wurde nämlich das erste Iris-T-System für die Bundeswehr in den Dienst genommen. Können Sie dieses Iris-T-System für uns nochmal einordnen und wie wichtig es für die Flugabwehr Deutschlands ist oder vielleicht werden soll?
Also ich glaube, das war der örtliche Kommandeur, der das gesagt hat, dort oben in Todendorf. Die Zeitenwende wird greifbar. Weil seine Erfahrung bisher immer war, dass die Flugabwehrtruppe der Luftwaffe immer kleiner geworden ist über der Zeit. Die Heeresflugabwehrtruppe, also die Flugabwehrtruppe des Heeres, die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Und jetzt kommt zum ersten Mal eins der modernsten und leistungsfähigsten, wenn nicht gar das modernste und leistungsfähigste Flugabwehrsystem seiner Reichweitenklasse weltweit. Das ist der Hintergrund dieser Aussage. Und da wird für ihn natürlich die Zeitenwende dort oben in Todendorf an der Küste der Ostsee greifbar. Das System besteht aus einem Radargerät, einem Gefechtsstand und drei Werfern, alles mobil auf schweren LKWs montiert. Die Rakete hat eine mittlere Reichweite von etwa 40 Kilometern, kann später auf etwas größere Entfernungen noch ein Update bekommen. Es ist bisher nur in der Ukraine eingesetzt und hat durch seine Leistungsfähigkeit mit einer Abschussquote von nahezu 100% gegen ballistische Raketen und Marschflugkörper mehr als überzeugt. Es ist deshalb für Deutschland wichtig, weil ein territoriales Luftverteidigungssystem in den unterschiedlichen Reichweiten und Höhenbändern angelegt sein muss, um ein Territorium wirksam schützen zu können. In der Klasse der Reichweite 40 Kilometer und einer Einsatzhöhe von 20 wird das eben künftig für Deutschland durch dieses System geleistet. Bemerkenswert sind, glaube ich, zwei Punkte. Das ist das erste von sechs Systemen, das im Juni 2023, also vor gut einem Jahr, vertraglich vereinbart worden ist zwischen der Firma Diehl, die das herstellt, und dem Bund. So schnell können also Beschaffungsprozesse gehen. Und zweitens, und es sagt uns auch was über die Leistungsfähigkeit der deutschen Verteidigungsindustrie. Ich sagte gerade schon, nannte die Firma schon Diehl Defense. Diese Rakete wurde in Eigeninitiative als bodengestützte Flugabwehrrakete weiterentwickelt. Vormals war es ja eine Luft-Luft-Rakete, ist heute auch im Gebrauch bei der Luftwaffe. Die Investitionen dazu wurden von der Firma getragen, ohne dass eine Bestellung irgendwie in Aussicht war. Also das muss man wirklich hervorheben. Es ist nicht so, dass die Bundeswehr 2018 kein Interesse gehabt hätte, wie ich dieser Tage in einem Medium lesen musste. Es fehlte schlicht bis zur Zeitenwende das Geld, um spätestens seit der Stationierung von Raketen und Marschflugkörpern in Kaliningrad erkannte Fähigkeitslücke zu schließen. Die hätten wir gerne früher geschlossen, aber es war eben nicht möglich, weil man sich 2017 vom 2%-Ziel verabschiedet hat. 1,5% war das Ziel. Und so war der Finanzplan dann auch ausgelegt, der 2018 beschlossen worden ist. Und das können Sie heute an den Statistiken ablesen, wie diese Finanzpläne von einem aufsteigenden Ast in einen abfallenden Ast, genau zu diesem Zeitpunkt, kurz vor den Wahlen 2018, gekippt sind.
An dieser Indienststellung haben auch Luftwaffenkommandeure aus mehreren Ländern teilgenommen, nämlich von der sogenannten European Sky Shield Initiative. Ist ein Hinweis darauf, dass das IRIS-T-System auch eine Funktion in der europäischen Verteidigung übernehmen soll, oder? Oder was soll dieser European Sky Shield sein?
Also ich finde persönlich, der Name ist etwas irreführend, denn das ist kein operatives Konzept, so wie Sie es jetzt gerade in der Frage andeuten, sondern es ist eine Beschaffungsinitiative, durch die verschiedene Fähigkeiten in der Luftverteidigung durch mittlerweile über 20 europäische Staaten gemeinsam beschafft werden soll. Da werden wir die Beschaffung günstiger machen, aber auch den Betrieb, also was Ersatzteile angeht, Wartung, die Ausbildung durch die Industrie. Und es wird nicht nur um Systeme gehen von IRIS-T, SLM, sondern auch um andere Systeme kürzerer oder längerer Reichweite. Es geht um Radargeräte, also es geht um die Peripherie auch, es geht nicht nur um die Raketen. Durch diese gemeinsame Initiative wird dann auch die Interoperabilität dieser Systeme sichergestellt als Voraussetzung für den Einsatz in einem multinationalen Spektrum. Und nur der macht Sinn. Also eine rein territoriale, nationale Aufgabe dort macht in Europa keinen Sinn, sondern wir müssen uns multinational aufstellen. Und deshalb, und das wird manchmal überlesen, natürlich wird die Produkte, die über diese European Sky Shield Initiative gekauft werden, dann auch in die NATO-Luftverteidigung integriert und folglich auch der Einsatz von der NATO und den entsprechenden vorhandenen Gefechtsständen dort geführt werden. Dass das eine oder andere Land dort auch einen nationalen Gefechtsstand sich beschafft, ist nicht unbedingt notwendig in einem Szenar der Landes- und Bündnisverteidigung. Aber wenn man nationale Aufgaben dort glaubt, wahrnehmen zu müssen, dann kann man das zusätzlich tun.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist diese European Sky Shield Initiative eher sozusagen aus militärwirtschaftlichen Gründen entstanden, als aus Gründen vielleicht, die darauf abzielen, sich darauf vorzubereiten, dass vielleicht doch Trump in den USA die Wahlen im November gewinnt und dementsprechend das Konsequenzen haben könnte für die NATO.
Nein, es ist das Ziel, dass die Luftverteidigung in Europa wieder gestärkt wird, beziehungsweise in vielen Regionen überhaupt erst wieder aktiviert und etabliert wird. Und dazu dient diese Beschaffungsinitiative, für die Luftverteidigung die entsprechenden Mittel zu beschaffen. Was die Frage angeht mit den Amerikanern, das ist ein Signal, dass die Europäer die Luftverteidigung ernst nehmen wollen und gemeinsam einen Beitrag leisten wollen, die NATO-Luftverteidigung zu stärken. Das ist jetzt der Schlüsselsatz. Zweitens ist es ein Signal, dass die USA entlastet werden, die ja einen großen Teil der Luftverteidigung Europas bisher getragen haben, mit ihren Kampfschiffen, mit den Ägäiskreuzern auf See rund um Europa, mit den bodengestützten Luftverteidigungsstellungen in Rumänien und in Polen. Und hier werden sich die neuen Mittel, die Europa jetzt beschafft, positiv auswirken, damit man den USA auch sagt, hier ist Entlastung da. Den Zusammenhang, glaube ich, sehe ich, und das ist aber vollkommen unabhängig von Trump. Da hat jeder Präsident in der Vergangenheit darauf hingewirkt, dass Burden Sharing, es war immer ein Thema in der NATO, das ist nichts Neues.
Zusammen mit den hier schon häufiger thematisierten Patriot-Systemen und dem israelischen Abwehrsystem Arrow 3 soll mit diesem IRIS-T-System, über das wir gerade reden, das ganze Bedrohungsspektrum aus der Luft abgedeckt werden. So heißt es in der Pressemitteilung aus dem Verteidigungsministerium. Oder wie ein Kommandant der Bundeswehr plakativ sagte, vom Matsch bis in den Weltraum. Sie haben jetzt eben die verschiedenen Höhen, auf denen man sozusagen Luftverteidigung betreiben kann oder muss, auch schon angesprochen. Und genau diese Bedrohungslage interessiert auch unseren Hörer Udo Gaschae. Er nimmt nämlich Bezug auf die Aussagen des Generalinspekteurs der Bundeswehr. Der hat mehrfach öffentlich gesagt, Russland habe ab 2028 oder 2029 spätestens die Fähigkeit, die NATO anzugreifen. Ich zitiere nochmal wörtlich aus der Mail, die wir bekommen haben von Herrn Gaschae. Geht dieses Szenario davon aus, dass dabei die NATO auf dem gleichen Rüstungsstand bleibt wie heute, oder ist eine Anpassung der NATO auf die russische Bedrohung bei der Äußerung berücksichtigt? Und ist dabei unterstellt, dass Russland die Ukraine bis dahin besiegt hat und quasi als Aufmarschraum nutzen kann?
Also zunächst kann ich bestätigen, dass der Generalinspekteur, der General Carsten Breuer, der hat es gesagt, und nicht nur er, sondern auch sein Chef und Verteidigungsminister Boris Pistorius, der gleichzeitig Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, also heißt es bei uns in der Verfassung, also hoher Befehlshaber der Bundeswehr ist. Das haben die beiden nicht nur so dahingesagt, sondern da stecken ausführliche Analysen dahinter, davon kann man ausgehen, die sagen, dass Russland bis dahin, also bis 2028, Fähigkeiten wieder aufgebaut haben wird, die auch NATO-Territorium bedrohen können. Bis dahin werden sie die Fähigkeiten dazu haben, wenn vielleicht auch nicht im vollen Umfang bei den Landstreitkräften, das könnte je nach Dauer des Krieges um die Ukraine auch länger dauern. Aber man darf nicht aus dem Auge verlieren, dass Russlands maritime Fähigkeiten so gut wie noch nicht eingesetzt waren in diesem Krieg, mit Ausnahme der Schwarzmeerflotte. Aber weitere Marinekräfte dürfen ja nicht durch den Bosporus fahren. Gleichzeitig trifft es auch zu für weite Teile der Luftstreitkräfte, die noch nicht eingesetzt worden waren. Zudem muss man vielleicht sagen, dass Russland sein politisches Ziel, die NATO und die EU zu schwächen, zu destabilisieren, die Dominanz über den euroadriatischen Kontingent zu gewinnen, auch und beginnend mit hybriden Maßnahmen unterhalb der Schwelle eines physischen Krieges ergreifen will. Und dadurch könnte Russland kleinere Teile von Landstreitkräften einsetzen, um gerade die ehemaligen Republiken der Sowjetunion unter Druck zu setzen, also die drei baltischen Staaten, Moldova und Georgien. Also ich nehme die Aussagen der beiden Herren sehr ernst. Sie haben die Aufgabe und durch ihre Behörden auch die Kompetenz, dies zu beurteilen. Sie machen das ja nicht alleine, sondern da sind die Geheimdienste mit dabei, das ist das Auswärtige Amt auch mit dabei bei solchen Analysen. Die Fähigkeiten werden bei den Russen nach allem, was man heute sagen kann, in 5 Jahren vorhanden sein. Ob dann auch die Absicht vorhanden ist, diese einzusetzen, das wird man sehen. Das hängt entscheidend davon ab, wie wir die nächsten 5 Jahre für die Modernisierung und den Fähigkeitsaufbau unserer eigenen Streitkräfte einschließlich der zivilen Komponente der Gesamtverteidigung nutzen. Wir haben also ein Zeitfenster von 5 Jahren. Wenn wir es nutzen, wird die Abschreckung wirken und der Wille auf russischer Seite begrenzt sein. Wenn er nicht begrenzt sein sollte und die Abschreckung versagt, haben wir auf jeden Fall eine Verteidigungsfähigkeit, um unser Recht, unsere Freiheit, unsere Souveränität wirksam zu verteidigen. Was mich irritiert, ist, dass solchen Aussagen und solchen Personen auch nicht geglaubt wird. Und das wird ja offensichtlich, wenn man sich die Planungen ansieht, jetzt zum Haushalt 2026 und den Finanzplan der Bundesregierung bis ins Jahr 2028. Ja, und da sind wir jetzt bei der Haushaltswoche des Deutschen Bundestages, die zurzeit stattfindet.
Eine Wahnsinnsüberleitung. Ich kann meinen Job ja schmeißen, wenn Sie jetzt auch schon diese Fähigkeiten hier erlangen. Aber ja, Sie haben recht, welche Rolle das IRIS-T-System dann da spielen wird und muss, und sei es auch nur zur Abschreckung, haben wir jetzt diskutiert. Fakt ist aber auch, man muss es bezahlen, das haben Sie auch gerade deutlich gemacht. Kostenpunkt beim IRIS-T-System war eine knappe Milliarde, wenn ich richtig informiert bin, also gehört zu den Posten mit relativ hohen Stückkosten. Finanziert wird das Ganze noch aus Mitteln des Sondervermögens der Bundeswehr, und das ist ja mehr oder weniger schon komplett verplant, weswegen wir natürlich noch über den Haushalt sprechen sollten, denn was wir für Verteidigung ausgeben, spielt auch eine gewaltige Rolle im Haushaltsentwurf. Christian Lindner hat den am Dienstag vorgestellt in einer Rede. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Das ist unsere klare Botschaft an Wladimir Putin und unsere Zusage zugleich an die Ukraine. Wir werden weiter Verantwortung mit anderen dafür übernehmen, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine größer ist als die Bösartigkeit, die von Putins Krieg ausgeht.
Er hat also ein klares Versprechen gegeben. Das Versprechen ist 53,3 Milliarden Euro groß, der zweitgrößte Posten im Haushaltsentwurf 2025. Kann dieser Haushaltsentwurf und der Verteidigungsetat Lindners Versprechen Ihrer Meinung nach bezahlen, Herr Bühler?
Also die Bundeswehr ist seit Jahren strukturell unterfinanziert, und das heißt, dass sie nicht die Mittel erhält, die sie zur Aufgabenerfüllung braucht. Und der zweite Aspekt ist der zeitliche Aspekt. Wir müssen sehen, wenn wir die Aussagen des Ministers und des Generalinspekteurs ernst nehmen, und ich nehme sie ernst, wie gesagt, dann haben wir nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um diese Aufgabenerfüllung dann tatsächlich auch zu gewährleisten bei der Bundeswehr. Der Kanzler hat in der Bundeswehr Tagung 2022 im September Folgendes gesagt, was dort auf große Zustimmung gestoßen ist. Zitat, als bevölkerungsreichste Nation mit der größten Wirtschaftskraft in der Mitte des Kontinents muss unsere Armee zum Grundpfeiler der konventionellen Verteidigung in Europa werden, zur am besten ausgestatteten Streitkraft in Europa. Dem steht gegenüber die Bilanz, die der neue Verteidigungsminister Pistorius dann zum 1. März gemacht hat, also seine erste Bilanz seiner ersten Tage. Zitat, wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg sind. So, das sind die beiden Zitate, die ich immer wieder verwende in diesem Zusammenhang. Wir müssen sehen, dass wir das Tempo, das jetzt vom Kanzler und auch vom Minister vorgegeben worden ist, dass wir dieses Tempo aufrechterhalten, das Momentum weiter aufrechterhalten. Wir werden sonst in den nächsten beiden Jahren in Jahre hineinlaufen, in denen weitaus weniger entschieden werden kann, weil die Haushaltsansätze und der Finanzplan ebenso ist, wie er ist, und das Sondervermögen für die Bundeswehr im Jahr 2028 dann endgültig ausgelaufen sein wird. Aber Erl, ich denke mal, dass man das ausführlicher besprechen muss, als wir es gerade getan haben. Ich habe das Ergebnis jetzt schon ein bisschen vorweggenommen und würde mal vorschlagen, dass wir das nächste Woche dann auf die Agenda nehmen und ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Können wir sehr gerne so machen. Ich reiche dann den Staffelstab wieder weiter an Herrn Deisinger, der das Vergnügen haben wird. Heute lief die Generaldebatte im Parlament. Die ist traditionellerweise sehr, sehr hitzig. Und gerade bei einem derartigen Haushalt, wo ja durchaus einige auch verfassungsrechtliche Bedenken geäußert haben, wird die sicher nochmal eine Spur schärfer vielleicht ausfallen. Am Freitag steht das auch nochmal auf der Tagesordnung im Parlament. Ich bin sehr froh, dass unser Gespräch lange nicht so hitzig war, sondern ein sehr ruhiges. Und damit wären wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise, Fragen, Lob oder Kritik mit uns teilen möchten, dürfen Sie das gerne tun. general@mdraktuell.de ist eine Mailadresse, wo Sie das hinschicken können, oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, ich danke für Ihre Einschätzungen, für das wie immer besondere Gespräch. Den können unsere Hörerinnen und Hörer am kommenden Dienstag wieder lauschen. Dann ist planmäßig auch Herr Deisinger wieder zurück. Bis dahin eine gute Zeit Ihnen und auf Wiederhören.
Ja, gern geschehen und bis zum nächsten Mal.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.